Hallo liebe Community und herzlich willkommen zur 11. Ausgabe des ETCG Audio Podcasts. Wie bereits in der letzten Woche angekündigt, haben wir heute ein Storm of Ragnarok und Bandlist Special. Wie gewohnt mache ich das diesmal auch wieder nicht alleine, daher begrüße ich folgende Co-Moderatoren, den Leon bzw. Diriquai 101.
Hallo.
Good Old Gum aka Tobias.
Seid gegrüßt.
Und natürlich auch Moritz alias Chironomus.
Hi.
In diesem Special werden wir darauf eingehen, auf welche Karten wir uns besonders freuen, wie die Seltenheiten ausgefallen sind und welche Karten auf der Sneak oder vielleicht im späteren Verkauf das Rennen machen werden. Für den Rest des Podcasts haben wir das Bandlist Special vorgesehen. Dort schauen wir uns einmal an, welche Decks im Moment im Metagame vertreten sind und welche Bandlist-Kartenkandidaten es so gibt. Und damit kommen wir auch zum ersten Punkt auf der Tagesordnung. Wir werden jetzt darüber sprechen, auf welche Karten wir uns besonders freuen. Daher fange ich mit Leon an. Auf welche Karten freust du dich so?
Also ich freue mich besonders auf die Samurai-Karten, da ich das Deck auch gerne spielen würde. Es soll ja jetzt auch ziemlich einfach sein, da die halt nicht so wie oft erwartet hochgestuft wurden. Und natürlich auch auf die Asen und die nordischen Monster, weil ich mich halt für das Thema der nordischen Mythologie interessiere.
Wie schaut's bei dir aus, Tobias?
Ich freue mich auf keine Karte so richtig. Ich weiß nur, dass für mich auch die Samus halt relevant sein werden, aber wie gesagt, ich freue mich nicht besonders auf die, weil ich vermute, dass die sehr dominant sein werden und overpowered und so weiter. In dem Set eigentlich nichts, was mich freut, dass es kommt.
Als letzten in der Runde frage ich jetzt den Moritz. Moritz, kannst du dich überhaupt über einige Karten freuen, weil du bist ja mehr als Judge tätig und nicht als Spieler?
Ja, ich bin immer der Letzte, der sich mit neuen Karten beschäftigt, bevor sie rauskommen. Ich habe ja schon im letzten Podcast gesagt, dass ich auch gerne die Samurai spielen würde. Aber ich denke, dass ich mir die erst organisieren werde, nachdem die Bandlist bekannt ist. Weil wenn ich mir die jetzt vorher organisieren würde und Unsummen in die Karten investieren würde, die dann von der Bandlist zerpflückt werden, wäre das doch schon sehr ärgerlich. Ich denke mal, dass ich so gegen Ende Februar schauen werde, dass ich mir die Samus hole. Oder wenn sie von der Bandlist zerpflückt werden, dann eben nicht.
Also ich kann mich über Storm of Ragnarok nicht so freuen. Als die ersten Spoiler bekannt wurden, dachte ich, wow, kommt da geiler Blackwing Support raus. Black Boost und Kerms Schimmer waren weitgehend unangetastet und ich dachte mir, wow, wenn das Set kommt, das wird displayweise gekauft, damit ich an die Karten komme. Als dann leider die offiziellen Effekte rauskamen, war ich doch etwas demoralisiert.
Okay. Nicht verwunderlich.
Habt ihr euch eigentlich auch so gewundert, dass die Seltenheitsverteilung diesmal so human ausgefallen ist? Normalerweise ist das ja nicht Konamis Art, dass so stark gehypte Karten, wie jetzt in diesem Fall die Samurai-Karten, jetzt doch eigentlich für die meisten Leute relativ erschwinglich sind.
Also ich habe mit dem eigentlich nicht gerechnet, da ja oft Karten aufgewertet werden, die relativ gut sind. Und ja, von daher verwundert mich das auch eigentlich. Also zum Beispiel bei den Samurai-Karten, dass das Smoke-Signal rare bleibt. Halt, der Xian, der wurde halt aufgewertet von Super Rare auf Ultra Rare. Aber sonst war da, glaube ich, auch nichts bei.
Tobias, denkst du, es ist ein guter Weg, den Konami da jetzt eingeschlagen hat? Oder denkst du, die hätten eventuell die Karten hochstufen müssen, damit ihre Gewinne maximiert werden?
Ich glaube, die machen Gewinn genug. Und ich sehe auch eigentlich keinen wirklichen Plan oder so eine große Konstanz hinter der Verteilung von den Seltenheiten. Manchmal machen die diese guten Karten halt bei uns seltener, manchmal nicht. Also ich sehe da kein so richtiges Konzept dahinter. Diesmal sind sie halt relativ billig geblieben. Oder was heißt, sind billig geblieben? Das muss man ja sehen. Es wäre ja nicht das erste Mal in letzter Zeit, dass eine Rare immense Preise erzielt. Siehe Formula-Synchron. Ansonsten wollten sie vielleicht auch einfach den Schnitt wahren bei den Samus. Ich meine, die waren früher alle Commons und deswegen wollten sie es wohl diesmal vielleicht auch größtenteils so lassen. Wer weiß, keine Ahnung.
Ich denke mal, das werden nur die großen Konami-Bosse wissen. Aber was ich auch absolut nicht verstehen kann, ist, dass jetzt wieder vereinzelte Setkarten den Secret Rare-Status bekommen haben. Warum jetzt ausgerechnet Frick's Apple bzw. The Golden Apples, wie sie bei uns heißt, Secret Rare geworden ist, kann ich absolut nicht nachvollziehen.
Ja, vielleicht, was weiß ich, vielleicht losen die auch aus oder würfeln oder sowas.
Wer weiß, vielleicht haben die auch ein japanisches Uncut-Sheet von der Edition und werfen mit Dartpfeilen drauf, welche Karte jetzt welche Seltenheit bekommt.
Das wäre auch geil. Ja.
Es sind ja jetzt schon einige interessante TCG-Onlys und auch OCG-Onlys bekannt geworden. Und da frage ich euch mal, was denkt ihr, was außer den Sambos sonst noch den Spieler interessieren könnte?
Also mir ist ins Auge gefallen zunächst mal dieser Vortex the Whirlwind, also die Karte, dieses Synchro-Monster, was dann auch Sneak-Promo sein wird. Ich kann mir vorstellen, dass der sich einen Platz ergattern wird im Blackwing-Bild, anstelle des Androiden vielleicht. Die Samus sollten klar sein und ansonsten vielleicht noch dieses Max C, vielleicht als Antikarte und eventuell, falls das Deck nochmal groß rauskommt, so die Schrottkarten und so. Also zurzeit wird es ja auch nicht mehr gespielt, aber vielleicht bewegt das die Leute nochmal, das zu spielen. Ich selbst bin an diesem Schrottzeug gar nicht interessiert. Ich finde das nicht gut.
Ja, die Scraps ist ja nicht das einzige Themendeck, das einen Support bekommt. Also gibt so unnützen Themendeck-Support wie die Würmer. Also wir kriegen jetzt die restlichen Würmer im TCG, was das Themendeck aber nicht spielbar macht. Die Edition Storm of Ragnarok, die released aber auch Karten, die ja dafür gedacht sind, dass die nicht Themendeck-spezifisch sind und daher in mehreren Decks gespielt werden können. Forbidden Lands zum Beispiel ist eine Karte, ist eine Schnellzauberkarte, die für eine Runde ein Monster immun gegen die Effekte von Zauberfallenkarten macht. Ich denke, dass das wieder so ein Fall von Karte ist, wie man es oft in der Community hat, dass die Karte overhyped wird und nachher am Ende keine Sau spielt. Ich meine, der Effekt ist sicherlich interessant, aber ich denke, das ist auch so ein Fall wie zum Gegenstück Forbidden Chalice. Wurde am Anfang in den Himmel hochgelobt und ich habe tatsächlich, seit Forbidden Chalice raus ist, noch nie gegen jemanden gespielt, der Forbidden Chalice aktiviert hat. Da bin ich jetzt nochmal mutig und sage, dass Max C sich meiner Meinung nach auch nicht durchsetzen wird. Also Effekt ist sicherlich nett, für die, die es sich nicht durchgelesen haben. Das ist ein Monster, das kann man als Quick-Effekt von der Hand abschmeißen, um für jede Spezialbeschwörung vom Gegner eine Karte zu ziehen. Und ich glaube, dass sich diese Karte weder im Main noch im Side-Deck groß durchsetzen wird. Ist sicherlich eine nette Karte gegen Decks wie Debris Plant oder so. Aber wenn der Gegner jetzt meinetwegen eine interne Spezialbeschwörung macht, wie man es zum Beispiel in Samurai-Decks viel hat, da kann man dann gerne Max C als Response auf die interne Spezialbeschwörung abwerfen, aber man wird dafür keine Karte ziehen. Deswegen, es wird entweder eine Skiller-Karte oder sie wird sich nicht durchsetzen, meiner Meinung nach.
Ich gehe aber davon aus, dass sie zumindest erstmal probiert wird in den Side-Decks. Also am Anfang wird die bestimmt gespielt. Ob sie dann drin bleibt, wird sich zeigen, ne?
Ja, hast du ja zum Beispiel auch bei Forbidden Chalice am Anfang, hattest du das, als die Karte released wurde, in dem einen oder anderen Deck gefunden, aber das hat dann relativ schnell abgeebbt. Weil ich denke, das wird bei Maxi und Forbidden Lands der gleiche Fall sein.
Also ich sehe die Sache ziemlich wie Moritz. Wir hatten ja vor kurzem jetzt auch das Spielchen mit dem Psyblocker, der wurde ja auch als Universalverbotkarte hoch in den Himmel gelobt und am Ende hat sich wirklich kein Schwein dafür interessiert. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass Maxi eine schlechte Karte ist. Ich denke, die Karte hat einiges an Potenzial, aber ich finde sie doch recht leicht auszuhebeln. Wenn ich sehe, dass der Gegner Maxi auf eine meiner Aktionen abwirft, dann werde ich halt so gut wie möglich versuchen, den Effekt zu umgehen, damit er nicht die Hand aufzieht. Also ich denke, sie ist relativ leicht auszuhebeln.
Ja, das kann sie ja so nicht sagen. Das ist ja nicht mit ausgehebelt. In dem Moment, wo du zum Beispiel deinen Debris Dragon bringst, um halt das Feld mit einer Synchro zu füllen und der wirft halt die Karte ab, macht ja erstmal Ausgleich, aber wenn du dann weiter synchronisieren willst, mit dem Debris und dem Dandelion zum Beispiel zu was auch immer, dann macht er ja schon plus eins. Und falls du noch irgendwie was vorhattest, noch irgendwie eine Spezialbeschwörung, normalerweise, wenn du sowas bringst, setzt du ja im Prinzip zu einem entscheidenden Schlag an. Dazu sind dann immer zurzeit mehrere Spezialbeschwörungen nötig, vor allem in solchen Decks wie Debris Plant und X-Säbel. Also da hast du dann wirklich die Entscheidung. Entweder du haust jetzt dem Gegner Schaden rein, aber machst ziemlich viel Minus, weil der Gegner halt extrem viele Karten ziehen darf. Oder du lässt es halt sein, aber dann ist im Prinzip auch dein Plan gescheitert.
Ich würde Max C nicht, da würde ich das Wort aushebeln nicht benutzen. Ich würde ganz einfach sagen, das ist eine tote Handkarte, wenn der Gegner nicht mitspielt. Also das ist ähnlich wie damals bei Fallenfresser, war lange als Sideboard-Karte beliebt gegen so Sachen wie Royal Oppression oder so. Aber wenn der Gegner ganz einfach keine permanente Fallenkarte aufdeckt, dann ist das eine tote Handkarte. Das gleiche, denke ich, ist auch bei Max C. Also wenn der Gegner zum Beispiel Max C auf deiner Hand vermutet oder wenn er entsprechend gebordet hat und jetzt wenig Special Summons in seinem Deck hat, dann ist Max C einfach eine tote Handkarte und daher denke ich nicht, dass sich die Karte durchsetzen wird.
Sie ist halt situationsabhängig. Das ist halt Richtig. Das Problem.
Die fallen besser. Denke ich, kann man ganz gut
vergleichen. Ansonsten stellt sie den Gegner natürlich immer vor eine schwierige Entscheidung.
Wir haben ja jetzt alle in etwa die gleiche Meinung von Max C. Aber glaubt ihr, dass die Polargods bzw. die Nordic Monster bei uns irgendwas reißen können oder denkt ihr, das ist ein Themendeck, was einfach so untergeht?
Das ist immer schwierig zu sagen. Im Prinzip, das Deck zielt ja nur darauf ab, wenn man sich jetzt so die einzelnen Effektmonster anguckt, die suchen sich gegenseitig raus, erzeugen Token und versuchen sich halt gegenseitig quasi zu, spezial zu beschwören aufs Feld, ne? Und alles dient im Prinzip nur dazu, dann die großen Synchros davon rauszuhauen. Ich finde jetzt die Effekte von diesen Synchros nicht so besonders toll. Natürlich ist es relativ schwer, die loszuwerden. Oder was heißt relativ schwer? Man muss halt aufpassen, dass sie nicht im Friedhof landen, beziehungsweise erst gar nicht das Feld betreten. Deswegen ist es vielleicht zurzeit auch gar nicht so schwer, die loszuwerden. Ich meine, die fallen in eine BTH weg. Die werden negiert durch ein Solemn Warning weg. Also ich weiß halt nicht, ob sich der Aufwand lohnt, um die rauszubringen. Deswegen kann man es zurzeit wahrscheinlich ganz schwer abschätzen, ob damit mal was Spielbares rauskommt. Ich meine, gut, wir haben jetzt hier im TCG noch diese Only gekriegt, den Vanadis, der ja im Prinzip für jedes von diesen Nordic-Empfängermonstern als Ersatz benutzt werden kann, ähnlich wie der Quick-Draw-Synchro, weil diese Nordic-Gods ja ansonsten noch alle verschiedene Anforderungen haben an diese Nordic-Tuner, die sie brauchen, also auch sehr penibel sind, was die Synchro-Teile angeht. Kann man echt ganz schwer sagen. Ansonsten finde ich die vielleicht noch ganz interessant, wegen der Mythologie, die dahinter steckt. Man weiß ja, dass ich mich da auch für interessiere, wer mal die Karten mit Geschichteartikel oder so gelesen hat. Und Leon, das ist auch der Grund, warum du dich relativ auf die freust, ne?
Ja, richtig. Das Set heißt ja Storm of Ragnarok. Und die Ragnarok ist ja auch die Sage und die Geschichte um den Untergang der Götter in der nordischen Mythologie. Und wenn ihr jetzt mal die Namen der Polar Star Beasts oder der Polar Star Spirit sucht, dann findet ihr die auch bei Wikipedia zum Beispiel wieder. Und es gab auch schon vorher Karten aus der nordischen Mythologie, zum Beispiel Fenrir oder Freya, Geist des Sieges. Und ja, da interessiere ich mich halt für.
Eine weitere interessante Karte für das Deck ist ja die Secret Rare Karte Nordisch Relic Meganjord. Die hat folgenden Effekt: Man wählt ein Asen- oder ein Nordic-Monster, das man kontrolliert, und bekommt wie im Limiter-Removal-Style die Verdoppelung der Grund-ATK des Monsters bis zum Ende der Runde. Das Monster kann jedoch nicht direkt angreifen. Also, ich denke mal, die Karte wird dafür sorgen, dass das Deck relativ spielbarer wird.
Ja, kann sein. Aber wie gesagt, so einzelne Karten machen dann das Thema nicht unbedingt fett. Zumal, wie gesagt, das Deck ist ja eigentlich darauf aus, ist wirklich nur darauf aus, diese Synchros rauszuhauen, und die haben ja dann sowieso schon immens hohe ATK, also ob es dann noch auf so eine Karte ankommt, ich weiß nicht. Natürlich zum Finishen ist die toll, aber wenn das restliche Deck nicht funktioniert, reißt so eine Karte halt am Ende auch nicht raus.
Also ich glaube, ich würde mich schon aufregen, wenn plötzlich ein Odin mit 8000 ATK angerannt kommt.
Ich glaube aber, du würdest dich noch viel mehr aufregen, wenn du minus 2 machst und deine 3, weil die brauchen ja immer 3 einzelne Monster, um synchronisiert zu werden. Wenn du die vereinst, also minus 2 machst, und dann kommt dein Odin nicht mehr aufs Feld, weil dein Gegner uns Solemn Warning ganz frech unchained, weißt?
Ja, das sind Faktoren, die man einfach einberechnen muss. Sowas kann natürlich passieren, muss aber nicht. Kommen wir nun zum heiß erwarteten Part des Podcasts, und zwar die große Bandlist-Diskussion. Im Forum hat sich schon einige Wellen geschlagen und es ist so mancher lustiger Spam bzw. lustige Liste rausgekommen. Zuallererst sollten wir in Augenschein nehmen, welche Decks überhaupt Gefahr laufen, von der Bandlist zerpflückt zu werden. Da hätten wir unter anderem die Blackwings, X-Saber, Debris Plant, Gravekeeper und im späteren Verlauf auch sogar die Samurai. Was denkt ihr, welches Deck von denen am ehesten bluten wird?
Also ich denke, also die Bandlist hat ja immer ihren Ursprung im OCG, also in Japan. Wenn man sich das Metagame in Japan anschaut, da gibt es quasi keine Gravekeeper. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das daran liegt, dass der Gravekeeper's Recruiter eine TCG-Only ist oder nicht. Aber auch bei den X-Sabern gibt es Unterschiede zu Japan. Die haben ja in Japan zum Beispiel nicht den Bogard Knight und den X-Saber Dark Soul. Deswegen sind X-Saber in Japan wenig bis gar nicht gespielt und schon mal gar nicht in den Tops vertreten. Und ähnliches bei Gravekeeper. Und daher denke ich nicht, dass diese beiden Decks von der Bandlist betroffen sein werden, obwohl es sicherlich wünschenswert wäre, dass Royal Tribute oder ähnliche Karten irgendwo auf der Bandlist stehen würden.
Also es muss ja kein offensichtlicher Ban sein, dass man jetzt ein wichtiges Kernfragment des Decks angreift. Es kann ja auch ein nebensächlicher Support sein, wie es zum Beispiel damals bei der Rettungskatze war. Da haben einige X-Saber-Decks auch drunter gelitten, als diese auf die Banlist gewandert ist.
Ja, stimmt schon. Ja, also wenn man jetzt sich Karten anschaut, die nicht nur rein in das Themendeck gehören, dann wäre es sicherlich interessant, so Sachen wie Dimensionsgefängnis oder Solemn Warning irgendwo auf die Liste zu setzen. Das wäre sicherlich ein Schlag gegen die Gravekeeper, aber genaueres, da kann ich jetzt schwer spekulieren.
Also ich würde auf jeden Fall diesen Royal Tribute, da müsste man was machen. Der ist meiner Meinung nach die zurzeit unfairste Karte im gesamten Spiel. Ich
Ja,
meine,
ja.
der ist besser als ein Crush Card.
Ist es, klar, aber die Frage ist, das Problem ist ja, dass die Bandlist in Japan ihren Ursprung hat. Wünschenswert wäre es sicherlich, aber wenn ich jetzt daran wäre, eine Liste zu posten, wie ich denke, wie sie am 1.3. in Kraft treten wird, ich werde da nicht Royal Tribute draufsetzen, weil ich meine Hand dafür ins Feuer lege, dass an den Gravekeeper nicht viel gemacht wird.
Ja, das ist halt das Problem. Ich meine, früher gab es mal diese Zweiteilung. Da hat man eine einzelne Liste für den asiatischen Raum gehabt, eine einzelne Liste für den westlichen. Das sollte man vielleicht auch wieder machen, gerade in der Zeit jetzt, wo sich die Metagames so unterscheiden wegen den TCG-Onlys und den OCG-Onlys und was weiß der Geier. Nur Fakt ist, dass man durch solche Karten wie Royal Tribute ganz, ganz unverdient Spiele verliert.
Ja, richtig.
Also und die gehört meiner Meinung nach eigentlich verboten, aber man will ja jetzt, was weiß ich, es kann ja sein, dass wirklich ein Verbot dann die Gravekeeper-Leute so sehr abschreckt, dass sie komplett die Hände von dem Deck lassen, was das Deck nicht verdient hätte, weil meiner Meinung nach ist das auch noch ohne Royal Tribute ziemlich stark. Vielleicht auf 1, damit die nicht mehr so stabil Starthand ist, weil das ist ja wirklich das Problem. Ich meine, der Gegner hat die Starthand, man verliert das Auswürfeln. Und ja, dann legt er sein eines Monster schön runter, das andere wirft er ab, um sich Necrovalley zu suchen, legt noch drei Karten hinter, spielt Royal Tribute und im schlimmsten Fall startest du dann mit dieser einen sechsten Handkarte, die du nachziehst, wenn du eine fünf Monster-Starthand hast, die sowieso schon schlecht gewesen wäre und so startest du halt bei null. Also ich weiß
Ja,
nicht, ob das Sinn der Sache sein sollte.
das verstehe ich vollkommen, aber wie gesagt, wünschenswert fände ich es auch auf jeden Fall, aber für realistisch halte ich es nicht.
Ja.
Also wenn wir jetzt hier schon von einem Unfairness-Faktor reden, dann sollten wir auch über die Code Wave reden. Die finde ich im Moment wesentlich schlimmer als ein Royal Tribute, ganz ernsthaft.
Nee, finde ich nicht.
Also Code
Aber
Wave wurde ja schon
ja.
bei der letzten Bandlist, war der Schrei da ja schon groß, dass die runterging. Und ich kann mich noch an das Geheule erinnern, als Code Wave nicht auf der Liste stand, der schwere Sturm aber schon. Ich sage heute, dass ich den schweren Sturm nicht vermisse. Ich fühle mich ziemlich wohl im aktuellen Format und ich wünsche mir nicht unbedingt, dass der schwere Sturm wiederkommt. Aber Cold Wave wäre sicherlich im Moment eine Idee, die zu bannen. Aber erfolgreiche Decks, wenn man sich die mal anschaut, Gravekeeper spielt Cold Wave nicht. Excalibur ist im Moment wenig vertreten. Blackwing spielt Cold Wave sehr, sehr selten. Und Debris Plant spielt es nur mal hier und da vereinzelt und auch längst nicht in jedem. Also die Karte ist im Moment nicht so stark vertreten, wie man das eigentlich vermuten könnte.
Aber du musst mal gucken im Vergleich zum Heavy Storm, wie die Cold Wave da ist. Ich meine, Heavy Storm kann auch Plus machen, wenn der Gegner zum Beispiel drei gesettete hat und du gar keine. Aber der wesentliche Unfairness-Faktor der Cold Wave ist, dass du, wenn du zum Beispiel die Cold Wave aktivierst, der Gegner hat drei Verdeckte, du holst jetzt zum Beispiel, greifst mit zwei Gladys an, holst einen Bestiari und noch ein anderes Gladimonster. Dann sind die drei verdeckten Karten schon mal weg. Genauso ist das bei X-Saber, wenn der Hyun Leda kommt. Und
Ja.
das Unfaire ist dann aber, dass der Gegner dann in der nächsten Runde auch keine Sets mehr und
Ja,
dagegen auch nichts machen kann.
verteidigen kann er sich dann auch nicht, klar. Also, wie gesagt, Bann wäre sicherlich wünschenswert. Ich würde sie auch auf die gebannte Liste setzen, wenn ich jetzt eine Liste erstellen müsste, aber ja, auch wieder die Frage, sie wird im Moment verhältnismäßig wenig gespielt, meiner Meinung nach, ist mein Eindruck.
Das Problem, ja, ob sie jetzt im Moment verhältnismäßig wenig gespielt wird, ist ja erstmal unerheblich. Das Problem ist einfach, aus genau dem Grund, den Leon gesagt hat, ist sie einfach viel stärker als ein schwerer Sturm. Für sich selbst genommen macht die minus 1, das ist klar. In richtiger Kombination macht die plus und sie sichert quasi auch noch das, weil in dem Moment, wo du sie spielst, haust du ja immer das Feld voll. Also holst du einen ziemlich entscheidenden Schlag aus, den der Gegner wahrscheinlich überlebt, aber gerade durch die noch bis zur nächsten Runde aktive Cold Wave fällt es ihm einfach schwer, zurück ins Spiel zu kommen. Das ist halt das Problem. Das hast du bei Sturm nicht. Und da bin ich auch vollkommen anderer Meinung als du. Ich finde, den Sturm zu bannen, die größte Fehlentscheidung, die vielleicht jemals gemacht haben mit der ganzen Benedis. Weil, außer, wie gesagt, man möchte, dass das Spiel weniger skill-lastig wird. Also dann hat man das wunderbar gemacht, weil so kann es jetzt viel häufiger passieren, dass mal wirklich ein schlechter Spieler gegen einen guten verliert, weil der gute Spieler eben nicht diese 4 Karten gleich zu Beginn hintersettet und sich total zumauert, was man vorher nicht gemacht hätte. Einfach nicht aus dem Grund, weil man ja immer Sturm auf der Hand hat. Es geht ja nur darum, dass man ihn potenziell auf der Hand haben könnte. Und das animiert dazu, nicht so viel hinterzusetzen. Also maximal diese eine Karte wie bei der klassischen afghanischen Eröffnung oder halt 2 Karten. So muss man halt ein bisschen mehr abschätzen, welche Karte könnte jetzt relevanter sein, runterzusetzen. Und das ist meiner Meinung nach einfach skill-lastiger.
Oder? Ja, da ist jetzt die Frage, wo hört Skill auf und wo fängt Luck an? Also wenn ich jetzt wenn ich wirklich 3 setten muss, weil das meine letzte Möglichkeit ist, mich noch vor dem letzten Schlag vom Gegner zu beschützen und der dann den Sturm von oben zieht, das ist in dem Moment ist es genau so eine Luck-Karte, wie es ein Dark Hole, eine Monster Reborn oder die mittlerweile verbotene Brain Control ist.
Aber wie oft kommt das vor im Vergleich zu dem, was ich gerade gesagt habe, dass die Gegner overextenden mit den gesetteten Karten? Das hast du ja mittlerweile in so ziemlich jedem Spiel, dass die Leute sich vollkommen zubauen und dass im Prinzip ein flüssiges Spiel dadurch richtig stagniert. Also man kann auf jeden Fall nicht mehr so spielen wie davor.
Ja, stimmt. Weißt du? Ja.
Und was hat denn sich im Prinzip zurzeit geändert? Ich meine, in dem Moment, wo das Spiel so stagniert, kannst du diese immense Wand, die dort hinten aufgebaut ist, dann auch nur mit einer von oben gelackten Cold Wave irgendwann mal. Wer die dann zuerst zieht, kann zuerst den dicken Schlag landen. Also ganz ehrlich, also ich bete dafür, dass der Sturm wiederkommt und dafür die Cold Wave rausgeht.
In Anbetracht des japanischen Meters und auch der Wünsche sehr, sehr vieler User im Forum, glaubt ihr, dass, um das Blackwing-Deck zu schwächen, ein Ban von Black Whirlwind nötig ist? Also ich finde das ein wenig überzogen.
Also sicherlich, das ist eine Schlüsselkarte von den Blackwings, aber ich denke nicht, dass das notwendig ist, weil es würde das Deck nahezu töten. Hier kann man jetzt den Vergleich ansetzen, Portal der 6 versus Black Whirlwind, aber ich denke nicht, dass der verboten wird, weil auf 1 finde ich, ist die Karte verhältnismäßig balanced.
Ja. Ich finde auch, gerade bei den Blackwings ist ja auch in dem Diskussionsthread der Ruf laut geworden, dass man zum Beispiel sowas wie den Icarus-Angriff irgendwie halb limitieren oder sogar auf einsetzen könnte, halte ich auch für ganz großen Schwachsinn. Ich meine, klar, die Karte macht viel, sie wird 3-mal gespielt in dem Deck, immer, seit die Leute begriffen haben, wie gut er eigentlich ist, aber man sollte nicht so eine Karte limitieren, weil der ist ja nicht nur für das Blackwing-Themendeck. Falls mal irgendwann, vielleicht schon in naher Zukunft mit dem Dragoonity oder so, mal ein anderes Deck mit geflügelten Ungeheuern aufkommt, was vielleicht nicht so stark ist wie die Blackwing, dann würde man wieder der Limitierung von so einer Karte nachtrauen. Wenn man ansetzen sollte, dann vielleicht bei irgendeiner der 3-mal gespielten Schlüsselkarten, wie vielleicht sogar dem Kalut oder so. Oder dem Shura.
Shura.
Ja.
Blizzard, denke ich, ist da viel, viel wichtiger als Schlüsselkarte, weil das ist ja eben die Karte, wenn man sich ein Synchro ausfällt für plus minus null. Also ich denke,
sehe ich nicht von so. Dem. Da wird oftmals also, nur 2-mal gespielt. Kalut und Shura hast du immer 3-mal drin.
Ich glaube, ein Blizzard hat ein höheres Gefahrenpotenzial, weil das ja, wenn man den von oben zieht, hat es für das Spiel oft einen entscheidenderen Einfluss, als es ein Shura von oben hat.
Also ich sehe das ziemlich ähnlich. Schaut man sich jetzt mal das japanische Meta an, da wird Blizzard The Far North auf jeden Fall 3-mal gespielt. Und jedes Mal, wenn ich spiele und ich ziehe einen Blizzard, kann ich auf dem Feld Party machen. Da hat der Gegner ein x-beliebiges Level 5 oder Level 6 Monster an der Backe. Also ich denke, wenn eine Karte Gefahr läuft, bei den Blackwings limitiert oder gar gebannt zu werden, dann ist es der Blizzard.
Aber zum Beispiel der Kalut, damit nimmst du dem Deck einen ganz entscheidenden Aspekt. Weil oftmals musst du einfach nur aus der potenziellen Gefahr, dass ein Kalut auf der Hand ist, obwohl du ein stärkeres Monster wie zum Beispiel ein Stardust hast, musst oftmals echt noch ein Book of Moon verschwenden, um das gegnerische Blackwing zu überrennen. Einfach nur aus Sicherheit. Ich finde wirklich, der Kalut hat einen viel, viel größeren Einfluss.
Da ziehst du aber auch den radikalen Vergleich zwischen Hornest und Kalut, oder?
Natürlich. Monster, die sich so ähnlich sind, muss ich den Vergleich ziehen.
Die Monster sind sich schon ziemlich ähnlich, wobei das Gefahrenpotenzial bei einem Hornist ja wesentlich höher ist, da dieser ja für jedes Leitmonster benutzt werden kann und der Kalu zwangsläufig an die Blackwings gebunden ist.
Ja, aber in dem Moment ist es halt ein Hornist für die Blackwings und deswegen lahmt der Vergleich ja nicht. Ich meine, die Effekte sind fast identisch, außer dass das Hornist halt nur ein Stück besser ist. Sowohl von seinem Angriffs- und Verteidigungswert her, als auch von seinem Einsatzgebiet und noch natürlich von dem Effekt selbst.
Was die meisten ja nicht realisieren, ist es ja, dass es nicht nur auf das Monster-Setup ankommt, sondern dass auch Karten wie Pot of Duality enorm dazu beitragen, dass diese Decks diese Stabilität erhalten.
Ja, der ist ja sowieso so eine ganz andere Geschichte. Der wird ja zurzeit fast überall, wo man ihn halt, wo er reinpasst, dreimal gespielt.
Macht ihn das zu einem potenziellen Kandidaten für die Bandlist?
Da habe ich einen interessanten Post im Bandless-Spekulations-Thread gesehen. Ich kann jetzt leider nicht sagen, von wem der ist. Er sagte, dass der Ruf der Community, den Pot of Duality auf die Liste zu setzen, wahrscheinlich daher kommt, dass der so ultra teuer ist. Und die meisten, die sich den nicht leisten können, wünschen sich eben eine Preisminderung dadurch, dass der auf der Liste ist. Und der User hat im gleichen Post geschrieben, wenn der Pot of Duality kommen wäre, dann wäre wahrscheinlich kaum ein Ruf aus der Community, dass der Pot doch bitte irgendwo auf der Liste stehen sollte. Also damit unterstreicht er im Grunde, dass die Wünsche von Usern für die kommende Bandlist so subjektiv sind und da so viel persönliche Wünsche und Gefühle mit einfließen, dass so eine Diskussion im Grunde nicht wirklich was bringt.
Das war schon immer so. Also, dass 80% der Leute nur das auf die Liste setzen wollen, also runtergestuft haben wollen, gegen was sie ganz oft verlieren und am liebsten das Deck, was sie gerade zur Zeit spielen, total unangetastet lassen wollen, beziehungsweise sogar noch ein, zwei Karten irgendwie wieder haben wollen, die ihnen nützlich sind.
Richtig. Und ich denke, der Topf ist da ein schönes Beispiel, das festzumachen, weil den kannst du nun mal in fast jedem Deck spielen.
Ja, aber das finde ich nur gerade wieder nicht so. Du hast gerade das Argument selber gesagt, in jedem Deck spielen. Ich denke mal, jeder, der halbwegs bei Verstand ist, ist für Deckvielfalt und in dem Moment, wo du Karten hast, die du in jedem Deck spielen kannst und die halt auch übermäßig oft gespielt werden, wie der Topf, wirkt das Deckvielfalt entgegen und ich finde, gegen solche Karten könnte man immer runterstufen. Das ist zurzeit nicht nur der Topf, um mal zu beweisen, dass mir das egal ist, weil er teuer ist. Ich würde auch das Book of Moon runterstufen, weil es zeigt mir ein Deck, wo das zurzeit nicht dreimal drin gespielt wird und die Karte ist richtig gut. Auch wenn sie, wenn jetzt manche Leute dagegen argumentieren würden, oh, die ist doch balanced, die macht doch minus eins. Aber richtig eingesetzt macht sie halt nicht minus eins, sondern kann ein richtiger Gamebreaker sein. Und wie gesagt, sie kann in jedem Deck gespielt werden, sie wird oft benutzt. Ich würde sie halb limitieren, vielleicht mit der nächsten Liste sogar noch weiter, vielleicht sogar mal auf eins.
Ja, sie war ja schon mal auf eins, ne?
Genau. Ich meine, sie haben es mit Bottomless Trap Hole vorgemacht, warum nicht nachziehen? Dasselbe gilt auch für Solemn Warning und dasselbe könnte man fortführen für so Karten wie Ryko, Lightsworn Hunter oder sogar den Kaios. Sind für mich alles potenzielle Kandidaten. Also wenn ich jetzt mitzureden hätte, würde ich dort wirklich runterstufen.
Wenn du dann so viel zu sagen hättest, dann kannst du uns ja auch bestimmt ein paar Ansätze geben, was du auch von der Bandlist wieder runtersetzen würdest.
Ja, also zuallererst würde ich halt den schweren Sturm auf jeden Fall runternehmen, hatte ich ja schon gesagt. Ich bete dafür, dass der runterkommt, weil ich möchte wieder etwas mehr Skill im Spiel haben und nicht, dass sich jeder Noob hinten zubaut, wie er möchte. Die Tsuguyomi wurde viel angesprochen im Diskussionsthread, dass die vielleicht mal wieder eine Chance bekommen sollte, bin ich auch der Meinung. Die wurde damals zu einer Zeit gebannt, als Monarchen absolut dominiert haben und da konnte sie halt jeden Monarchen entsorgen, weil ja nur 1000 Def hatten, sie halt mehr Angriff. Zurzeit weiß ich nicht, ob die, ich meine, es hat sich ja viel getan, Monarchen sind nur noch ein Deck und nicht mehr so überdominant, wie sie mal waren. Werden sogar ziemlich wenig gespielt und die meisten Synchros haben einfach viel zu viel Def, als dass die von der Zuko überrannt werden könnten. Ich glaube, der könnte man wieder mal eine Chance geben und die Rettungskatze, finde ich, hatte diesen Bann auch nicht in der Form verdient. Ich meine, klar, das kann eine spielentscheidende Karte sein, aber seien wir mal ehrlich, in welchen Decks kann die gespielt werden? Nur in einem Ungeheuer-Deck, also wo man wirklich was man auf die Katze zuschneidet und die braucht ja auch ein gewisses Setup, ne? Wenn du die hast, brauchst du auch noch die Teile im Deck. Ich meine, das ist jetzt nicht so ein großes Setup, als wenn du jetzt schon was im Friedhof bräuchtest, aber was hat uns der Bann von der gebracht? Beast-Decks sind komplett verschwunden. Kein Schwein spielt sie mehr.
Exelber wurden geschwächt, begrüße ich.
Wurden sie jetzt wirklich geschwächt? In der Form kann man das sagen. Ich meine, man hat halt den Erbellum rausgeschmissen.
Richtig.
Und man hat ihn ja auch jetzt nicht mehr gespielt, nicht nur weil die Katze verboten wurde, sondern weil er in dem Deck halt auch nicht so gut ist wie manche andere Karten. Also ich bin mir nicht sicher, ob das X-Label-Deck wirklich so geschwächt hat.
Man darf aber auch nicht die Gladiatoren-Ungeheuer-Decks vergessen, die ja auch enormes Kombo-Potenzial mit der Katze hatten. Ob da jetzt zwei Test-Tiger oder ein Test-Tiger und ein Samnite gekommen sind, spielt ja keine Rolle, aber trotzdem wurden diese Kombinationen eingeschränkt.
Da wurde das alles geschwächt, aber ich bin mir nicht sicher, ob jetzt, wenn die Katze wieder erlaubt werden würde, ob das die Decks gleich wieder overextenden würde. Ich glaube eher, dass es sie auf einen annähernd gleichen Level bringen würde, wieder miteinander. Also ich glaube nicht, dass die Katze jetzt so viel ausgemacht hat. Das ist so ein typisches Bauernopfer, die Katze, wegen Leuten, die halt ab und zu mal gegen die verloren haben und dann halt sofort immer Bann, Bann schreien. Das artet manchmal auch in sowas wie eine Hexenjagd aus, habe ich das Gefühl. Es geht mir einfach nur darum, dass ja auch andere Karten wie ein Dat erlaubt sind und es kann mir keiner erzählen, dass jetzt eine Katze ungleich stärker vom Powerlevel her ist als ein Dat. Oder was sagst du dazu, Leon?
Ja, also ich würde schon sagen, dass die Katze Potenzial hat. Einfach aus dem Grund, wenn du die zum Beispiel im X-Saber spielst, dann hast du halt, man kann sagen, Instant plus 1. Dann kannst du halt zwei Foul-Troll hinlegen oder ein oder was weiß ich. Du kannst auch zwei Dark Soul, die kann man auch holen und einfach beenden. Dann hast du auch plus 1 gemacht.
Ja klar, da machst du plus 1. Ist natürlich trotzdem kein Zug, den man unbedingt machen möchte, weil du hast ja dann potenziell trotzdem nichts auf dem Feld und da kann dein Gegner ja wieder ansetzen. Also, wie gesagt, die kommt schon manchmal gut, aber wenn du jetzt von plus 1 sprichst, ich finde ja eigentlich die am wenigsten balancierte Karte im X-Saber ist der Gottums Notruf. Wenn man die Katze wieder erlaubt, müsste man dann vielleicht natürlich an den Decks auch wieder ein bisschen was machen. Da wäre zum Beispiel der Gottums Notruf meiner Meinung nach so ein Kandidat, der könnte mal auf 1 gehen. Und bei dem Beast-Synchro-Decks an sich, wie sie früher aussahen, wenn man jetzt zur Zeit denkt, wie sie dann wieder entstehen würden, ich glaube nicht, dass die overpowered wären, ganz im Ernst. Die könnten vielleicht nicht mal direkt mithalten, also ist schwer einzuschätzen, aber sie wären auf jeden Fall nicht stärker als die anderen Decks.
Moritz, in deiner Form als Judge hast du ja auch viel mit den Karten zu tun. Wenn du wählen könntest, was würdest du von der Bandlist runtersetzen?
Ja, da sind wir beim Thema Bandlist entrümpeln. Also es gibt so einiges auf der Bandlist, von dem ich bis heute nicht nachvollziehen kann, warum es da drauf steht. In erster Linie den Victory Dragon. Es gibt ja in Japan die Regelung, dass man nicht jederzeit aufgeben darf, soweit ich informiert bin. Allerdings ist der Victory Dragon bei uns zumindest so leicht auszuhebeln, dass wenn der Gegner mit ihm angreift, zum Finishen ausholt, dass ich dann einfach aufgebe und dadurch dann nicht das ganze Match, sondern nach wie vor nur ein Duell verloren habe. Also ich denke, dass der Effekt von ihm absolut nicht overpowered ist, sodass er einen Platz auf der Bandlist verdient hat und ich verstehe bis heute nicht, warum er drauf ist. Ansonsten, wenn es zur Entrümpelung geht, dann müsste ich mal überlegen, was könnte runter. Da habe ich mir noch nicht so die Gedanken gemacht, weil da hat er jetzt vor gar nicht so langer Zeit Soul noch einen guten Artikel drüber geschrieben über die verbotenen Karten. Da erklärt er ziemlich gut, warum die Karten verboten sind. Das macht auch KCLX2 in seinem riesenlangen Post im Bandlist-Spekulationsthread. Die Karten stehen ja nicht ohne Grund da drauf. Und deswegen, wie man die Liste entrümpeln kann, da weiß ich nicht, wie ich da ansetzen kann, aber wäre sicherlich mal interessant, die ein oder andere Karte darunter zu nehmen.
Wenn man sich jetzt die Wünsche der Community anschaut, dann gibt es so ganz lustige Situationen. Es gibt manche Personen, die setzen den Pot of Duality auf 1, fordern aber im gleichen Zug, dass eine Karte wie Pot of Greed wieder entbannt wird. Ich finde das ein bisschen lächerlich.
Da brauchen wir auch gar nicht drüber zu diskutieren, glaube ich. Worüber wir aber uns noch unterhalten sollten, ist mit Sicherheit das Schwarze Loch und die Wiedergeburt. Also für mich sind das auch zwei Kandidaten, die einfach verboten gehören. Ich kann nicht nachvollziehen, warum man solche Karten wieder erlaubt. Vielleicht könnt ihr es.
Nein.
Gut.
Auch nicht.
Peter?
Also wenn ich zum Beispiel die Liste entrümpeln müsste und in Anbetracht dessen, dass Decks wie Gravekeeper ihre drei Royal Tribute haben und damit richtig rumstressen, würde ich als erstes den Crush Cut Rarals von der Liste nehmen.
Was? Nein.
Aber hallo. Also ich fände wie gesagt eine entbannte Crush Cut gut, weil momentan so viele aggressive Decks unterwegs sind, die fast nur Monster über 1,5 spielen. Eine solche Crush Cut würde die Decks wieder dazu verleiten, ein bisschen umgestaltet zu werden. Weil die Crush Card kann jedes Deck gesplashed werden und in Anbetracht dessen, dass die teilweise damals mit nur zwei Zielen gespielt wurde, finde ich das eigentlich relativ ausgeglichen und fair für alle Decks.
Genau das ist das Problem. Genau das sollte nicht der Sinn der Sache sein. Dass jetzt plötzlich wieder X-Säbel-Decks mit, was weiß ich, mit einem Sangan und einem Spirit-Reaper rumlaufen, nur um diese hässliche Crash-Card zu integrieren. Also, tut mir leid, das ist die größte Seuche. Und es ist ja nicht so, dass sich die Decks verändern würden, es würden schlagartig wieder Decks tot sein. Das kannst du nicht machen. Die Crash-Card ist zu stark, die ist zu Recht verboten worden und sie gehört auch verboten. Ich meine, gerade jetzt zur Zeit würden sich viele Leute, glaube ich, wieder drüber freuen, wenn die Lightwords ein kleines Comeback wieder kriegen würden. Ich meine, so stark wie die mal waren, so dominant, würden die nie wieder werden. Aber zum Beispiel auch denen könnte man wieder kleine Zugeständnisse machen in Form vielleicht von einer Lumina auf 2 und vielleicht noch einem Necrogarden auf 2. Und solange der Angriff der Lichtbrigade auf 1 bleibt und der Urteilsfacher auf 2 oder so, wäre das Deck auf keinen Fall zu stark und würde vielleicht trotzdem wieder öfter gespielt werden, oder?
Definitiv würde die Deckart wieder mehr gespielt werden. Vor allen Dingen ist es jetzt so viel Neues an Anti-Light-Kram rausgekommen, dass die Light-Lords es relativ schwer hätten, sofern sie nicht irgendwie von der Bandlist begünstigt werden. Es gibt Karten wie Verbündete der Gerechtigkeit, Entscheidungspanzer, der kann halt ganze Matches im Alleingang rumdrehen.
Ja, gerade gegen Licht steht so viel Hate auch nach wie vor durch den Licht einsperrenden Spiegel und so weiter. Also ich glaube nicht, dass das jetzt die Lightlords so sehr pushen würde. Im Gegenzug, viele wollen ja auch immer den Debris Dragon auf 1 haben oder sowas. Halte ich immer für viel zu gewagt, sowas. Ich meine, man sollte nicht immer versuchen, Themendecks sofort total zu zerstören und irgendwelche Maschinerien, sondern die vielleicht wirklich nur ein bisschen abzuschwächen. Ich meine, warum wurde das Deck, ich meine, ich würde nicht sagen, das Plant-Deck zurzeit das absolut stärkste, es ist nur eins der starken. Ich finde nach wie vor Grablächter und X selber viel stärker. Aber im Prinzip beschweren sich die Leute ja nur über die 3 Debris Dragon, weil man so dass die Möglichkeit hat, dreimal den Black Rose zu bringen und dreimal das Feld zu sprengen. Warum nicht viel einfacher machen und den Black Rose wieder auf 1 setzen? Ich meine, das ist eine Karte, die zerstört das komplett Feld.
Ja, also der.
Wieso ist die auf 3?
Die Antwort darauf kann ich dir gerne geben. Und zwar ist es ja so, dass demnächst bei uns Hidden Arsenal 4 ins Haus steht. Und da haben wir ja schon wieder einen sehr nervigen Vertreter der Spezies Drache. Und das ist Trishula. Also Trishula profitiert auch sehr von der Debris Engine. Und daher denke ich, dass es vielleicht eher der richtige Ansatz ist, an dem Debris anzupacken und nicht an dem Black Rose. Obwohl dieser ja auch natürlich sehr nervig ist.
Ja, das ist ja nicht nur Trishula. Also ich spiele auch im Moment einen Quickdraw und wenn ich den Debris Dragon beschwöre, den ich nur zweimal in dem Deck spiele, dann bringe ich den Rosendrachen zu einem sehr geringen Prozentsatz nur raus. Das sind oft so andere Sachen wie Stardust Dragon oder Scrap Dragon. Der hat schon Potenzial und das ist ja nicht so, dass man den auch nur im Debris Plan spielen kann. Den kannst du als Tech-Karte auch super im X-Säbel spielen, da vielleicht nur ein oder maximal zweimal. Im Dragunity, ich weiß nicht, was die noch können werden, aber in Dragunity Blackwing ist es sicherlich auch eine gute Karte. Also das ist ein Kandidat, den würde ich auf 1 setzen. Es würde ein Quick-Draw-Deck nicht töten, aber schon extrem schwächen. Also das wäre jetzt so ein Wunsch von mir. Damit hätte man dann auch sicherlich die Beschwörungsrate von Black Rose Dragon als Mass-Removal gesenkt.
Also ich behaupte, das Deck ist damit getötet. Sowohl Debris Plant als auch Quick-Draw. Wenn du den auf 1 setzt, spielt das Deck kein Schwein mehr. Also ich glaube, mehr als halblimitiert kann man dem nicht antun, sonst sind die Decks weg vom Fenster.
Ja, muss man schauen, was die Pflanzen noch alles so können bzw. kriegen. Ich denke, die sind mit Karten wie Titania, Lone Fire Blossom, vielleicht gibt's dann auch wieder Gemini Plant, ich weiß es nicht. Also ich denke nicht, dass das Pflanzen-Themendeck dann tot ist, gerade wenn man sich jetzt anschaut, dass die in letzter Zeit so viel Support bekommen haben. Das fängt an bei Sachen wie Glow-Up Bulb, geht über Spore und landet dabei, dass eben Oldschool-Karten wiederentdeckt werden, wie jetzt beispielsweise Titaniel. Also ich denke, Pflanzen werden darunter natürlich leiden, können den einzigen Debris Dragon dann natürlich noch wunderbar spielen im Deck, aber töten, denke ich, wird's die nicht.
Ja, das Problem ist ja auch nur, die ganzen Supports, die du gerade aufgezählt hast, sind alles nur kleine Tuner-Monster, die können alleine gar nichts. Du musst ja irgendwie dann auch mal zu Potte kommen. Ich meine, jedes Deck muss ja dann, ist ja schön, wenn du dann drumrum spielst, ja schön Vorteil aufbaust, aber irgendwann musst du ja auch mal was Dickes auf den Tisch legen, was das Spiel auch nach Hause bringt. Da hat das Plan-Deck dann im Endeffekt nur noch die Kaiose und Titania spielt im Prinzip fast keiner mehr. Halte ich für dumm? weil die ist meiner Meinung nach absolut notwendig in dem Deck, aber viele spielen sie nicht mehr, weil sie damit argumentieren, aber die ist ja oftmals tot auf Hand. No? Also ich glaube nicht, dass das Deck dann noch wirklich gespielt wird, wenn du den auf 1 setzt. Und wie gesagt, es wäre doch vollkommen okay, wenn du den auf 2 setzt den Rosendrachen auf 1, wo er absolut hingehört. Ich meine, der wurde schon mal treffend als Atombombe beschrieben. Dinger mit solchen Effekten gehören auf 1. Ansonsten käme ich mir als Goyo-Wächter total verarscht vor auf der Liste, weißt du?
Mhm. Aber völlig. Ja.
Leon, was sind so deine Änderungswünsche?
Also ich kann mich da nur Gamma anschließen. Auf jeden Fall sollte der Storm wieder auf 1 gesetzt werden, aber nur im Austausch gegen Cold Wave. Tsukuyomi könnte man auch halt wieder auf 1 setzen. Sonst hätte ich noch als Vorschlag Magician of Hay. Einfach weil sie halt nicht so schnell ist, wie die heutigen Decks das fordern. Natürlich ist ihr Effekt gut, aber du musst sie halt erst setzen, was auch halt deine Normalbeschwörung frisst.
Das ist halt immer schwierig, ne? Das ist auch wieder so eine Karte, die kann in jedes Deck und es wird wahrscheinlich immer richtig, richtig starke Zauberkarten geben, die es sich lohnt wiederzuholen. Und je nachdem, wann man die dann mal einsetzen kann, ich meine, klar ist ja als Flip-Effekt-Monster relativ langsam, aber wenn sie dann halt doch mal im richtigen Moment durchkommen, man bekommt die wichtige Zauberkarte wieder, kann das halt auch absolut spielentscheidend sein. Natürlich wäre es interessant, wenn man die jetzt wieder erlaubt, ob vielleicht auch diese alte Apprentice Magician Engine mit dem Old Wing Dictive wieder ins Laufen kommt, eben nur, weil man dann halt noch dieses zusätzliche Ziel der Magician of Faith hat. Ansonsten hätte man natürlich noch den, wie heißt der? Giro? Du weißt es, oder? Ja, dieser kleine Wasserhexer, wo man...
Kristallseher.
Ja, genau, Kristallseher. Ob man den dann vielleicht noch spielt. Also wäre halt interessant zu sehen, ob wirklich diese Engine sich mal wieder etabliert. Die wurde ja früher gespielt, wo es den Magician of Faith noch, wo man den noch einmal einsetzen konnte. Dann ist er halt mit ihm sterben gegangen. Aber ansonsten, also wegen mir muss der nicht wiederkommen. Sag ich so, wie es ist.
Zum Thema Geschwindigkeit, also Magician of Faith, denke ich, wäre im aktuellen Format doch gut zu spielen, weil die Geschwindigkeit hat im Spiel ja innerhalb der letzten ein, zwei Bandlists doch stark abgenommen. Das fängt an bei Sachen wie D-Draw, das fängt vorher an bei dem Beschneiden der Lichtverpflichteten. Also das Spiel hat schon an Speed genommen, sodass Flip-Effekt-Monster wie so ein Raiko, wie so ein Gravekeeper Spite doch wieder gut eingesetzt werden können. Und daher denke ich, wäre eine Magician of Faith im Moment ziemlich stark und ich würde sie auf der Verbotsliste lassen.
Ja.
Vor allen Dingen sollte sie nicht in einem Rutsch mit Tsukuyomi entbannt werden, sonst wäre das ein ziemliches Harakiri-Manöver seitens Konami.
Ja, das stimmt. Wenn das eintreten sollte, wäre es wirklich unvernünftig. Worauf wir aber jetzt noch gar nicht zu sprechen gekommen sind, sind die Samurais, ne? Ob die beschnitten werden sollten, vielleicht in Form, also das wird ja am meisten gefordert, ist wahrscheinlich auch der logischste Schritt, das Portal der 6 Samurai auf 1 zu setzen. Absolut logisch, wäre ich auch dafür, aber aus Marketing- und kapitalistischen Gründen heraus kann ich mir nicht vorstellen, dass Konami das macht.
Was du aber auch berücksichtigen musst, ist, dass du aus der Sicht der japanischen Spieler und auch demnächst aus unserer Sicht quasi ein Format hättest, was bis zum nächsten September von den Samurai dominiert wird. Also als Spieler würde ich da auf die Barrikaden gehen, ganz ernsthaft.
Ehrlich, ich glaube, die Asiaten sind da ganz anders eingestellt wie wir. Ich glaube, das ist dort mehr casual. Du darfst nicht vergessen, dass es dort fast keine offiziellen Turniere gibt und sowas. Ich glaube nicht, dass das die Japaner so weiter kümmert. Ich habe sogar immer das Gefühl, die freuen sich über jede Karte, die rauskommt, die irgendwie ein OTK-Deck oder irgendwelche anderen dummen Spirenzchen möglich macht. Die ticken da, glaube ich, ganz anders als wir.
Also ich sehe das, wie gesagt, ein bisschen zwiegespalten. Es ist quasi erforderlich, dass die Samurai irgendeine Limitierung erhalten müssen, am besten auf direktem Wege und nicht in Form einer Supportkarte, wie zum Beispiel Verstärkung für die Armee. Was für die Samurai ja nicht wirklich schlimm wäre, da diese ja immer noch auf Sheen Smoke Signal zurückgreifen können. In Kombination mit dem Portal ist das eigentlich ziemlich uninteressant, dass die da eine Searcher-Karte wie zum Beispiel die Rota verlieren würden, weil in der Kombination mit dem Portal könnten sie sich dann doch alles raussuchen. Und naja, also es sollte irgendwas passieren, sonst wird es ein ziemlich langweiliges Metagame. Also wenn ich einen Wunsch äußern dürfte, dann würde ich auf jeden Fall das Portal der 6 Samurai limitieren. Es ist im Vergleich zum Black Whirlwind viel mächtiger und der ist ja auch zu Recht auf 1.
Ja, Shiro, was denkst du? Konami Plus machen oder lieber den Spielern einen Gefallen tun, sich an den Japanern orientieren oder doch wieder ein bisschen mehr an uns? Was meinst du?
Ja, das gab's. Also es heißt ja immer, die würden sich ins eigene Fleisch schneiden, wenn die Karten auf die Liste setzen würden, bevor sie released wurden. Das gab es schon öfters in der Vergangenheit in Form von Grandmore oder Baumfrosch, aber weil das jetzt einzelne Karten sind, die nichts mit einem spielbaren Themendeck zu tun haben, denke ich, ist das überhaupt nicht vergleichbar. Und der Punkt, der genannt wurde, dass bis September ein Samurai-Meta in Japan nicht denkbar wäre, also ich sage auch ganz ehrlich, da hätte ich auch keine Lust zu, jetzt ein halbes Format lang nur gegen Samurai zu spielen. Also es wäre sicherlich ein Entgegenkommen seitens Konami, wenn die Samurai irgendwie geschwächt würden. Und mein erster Wunsch wäre dann natürlich auch das Portal.
Wobei man ja sagen muss, zurzeit in Japan sind die absolut zwei dominanten Decks Samurai, aber noch mehr halt die Blackwings.
Ne? Ja, haben wir ja gerade schon gesagt, also meiner Meinung nach erster Schritt gegen die Blackwings wäre eben Blizzard auf 1, je nachdem, haben wir gerade schon gehabt.
Zumal die Blackwings ja auch einen Alternativ-Level-2-Tuner im Sortiment haben und das wäre Blackwing Mistral the Silver Shield. Der wird zwar in den normalen Builds nicht gespielt, könnte aber bei einer Limitierung von Blizzard Einzug in die Decks erhalten. Aufgrund seines Effekts hätte er auch gewisse OTK-Verhinderungsmöglichkeiten, also es wäre durchaus eine Alternative. Über solche Themen kann man natürlich endlos diskutieren, aber wenn ich jetzt ein wenig auf die Uhr blicke, so sehe ich doch, dass wir mal wieder einen kräftigen Rahmen gesprengt haben, was unsere Zeitplanung angeht. Daher gehe ich jetzt erstmal wieder auf unseren diesmaligen ETCG-Audio-Podcast-Vote ein. Diesmal wollen wir von euch wissen, was glaubt ihr, welches Deck von der Bandlist am meisten betroffen wird? Sollte euch das Thema heute zugesagt haben, so schaut doch mal bei den Artikeln von Soul vorbei oder bringt eure eigene Liste im Allgemeinbereich im Spekulationsthread unter. Und in unserem Feedback-Thread werden wir unsere persönlichen Listen posten. Also seid gespannt. Wir hoffen natürlich, dass ihr wieder genauso viel Spaß hattet wie wir. Und wir sagen jetzt in kollektiver Weise Tschüss.
Ciao.